Überschaubar sieht sie heute Morgen aus. Also ich glaube, wir haben Urlaubszeit. Aber schön, dass ihr alle da seid. Nochmal guten Morgen von meiner Seite. Ich habe ja vor einigen Monaten die Predigt gehalten, Schütze das Leben, Teil 1, das war in der Adventszeit. Und damals habe ich euch den zweiten Teil angekündigt. Den wollte ich eigentlich schon früher halten, aber habe dann immer wieder verschoben. Und das war aber nicht deswegen, weil sich irgendjemand beschwert hätte über die Predigt oder so, sondern einfach, weil ich von der Predigt selber so bewegt und mitgenommen war, dass ich gar nicht unbedingt gleich da den Teil 2 halten wollte. Ich predige eigentlich grundsätzlich echt gern, aber diese Predigt damals, die habe ich nicht so gern gehalten, weil ich auch wusste, das wird sicherlich manchen Schmerz hervorrufen, manche Veränderung auch bei euch vielleicht bewirken, ja, weil es einfach bei manchen direkt ins Leben spricht. Und ja, heute stehe ich wieder hier vorne und halte euch die Predigt Schütze das Leben, Teil 2. So habe ich sie überschrieben. Und es gäbe noch zwei Themen, sicherlich gäbe es noch mehr Themen, aber zwei, die sicherlich dazugehören, die ich jetzt aber heute nicht behandeln werde. Es wäre einmal das Thema Abtreibung, das habe ich in der anderen Predigt schon mal zumindest aufgegriffen. Und ja, auch darüber gesprochen. Und auch das, was ich damals in der Predigt Schütze das Leben, Teil 1 gesagt habe, gilt dafür natürlich auch, also dass der Mensch eben Mensch ist von Anfang an, ab der Befruchtung, und dass dann jeder, der ein Kind abtreibt, natürlich dieses Kind dann auch tötet. Und das zweite Thema, das ich auch nicht behandelt werde, ist die aktive Sterbehilfe. Da habe ich auch schon in einer anderen Predigt was dazu gesagt, würde hier auch reinpassen, aber vielleicht erinnert ihr euch daran, ich habe da was aus Holland berichtet, dass da teilweise Leute schon Zettel in der Tasche haben, wo drauf steht: Mach mich nicht tot, Doktor, weil sie einfach Angst davor haben, euthanasiert zu werden. So, und bevor ich jetzt zur Predigt Schütze das Leben Teil 2 komme, würde ich gerne noch mal kurz beten. Bitte bleibt dazu sitzen. Ja, Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir in deinem Wort auch Weisung für unser Leben finden. Und ich bitte dich jetzt für diese Predigt, dass du sie segnest, dass du mir deine Worte wirklich gibst und dass ich nicht das rede, was ich denke, sondern was du denkst. Ja, bitte hilf mir, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Ja, die Predigt hat zwei Punkte. Der erste heißt Hauptsache gesund, Fragezeichen. Und der zweite Leben um jeden Preis, Fragezeichen. Hauptsache gesund. Also die Hauptsache ist ja, dass die Hauptsache bleibt. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, ist Gesundheit überhaupt die Hauptsache? Wir können uns mal anschauen, was Jesus dazu sagt. Dazu schlagt bitte mit mir auf Matthäus 5, 27 bis 30. Also Matthäus 5. 27 bis 30. Der Text kommt euch deswegen bekannt vor, weil ich ihn vor kurzem schon mal in der Predigt hatte. Da heißt es: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ja, ja, in diesem Text geht es natürlich eigentlich, Entschuldigung, wohl doch etwas erkältet auf dem Zeltlager. In diesem Text ist das Thema eigentlich ein anderes. Also es geht eigentlich um die Verführung zum Ehebruch oder zur Sünde, aber darüber habe ich ja letztes Mal schon gesprochen, als wir den Text gelesen haben hier. Aber dieser Text hat auch zu unserem Thema uns noch was zu sagen. Weil Fragestellung war ja Hauptsache gesund, Fragezeichen. Und hier sagt Jesus, die Hauptsache ist nicht, dass du gesund bist, sondern die Hauptsache ist, dass du an dein Ziel kommst. Also er geht sogar so weit zu sagen, reißt ein Auge aus, wenn es sich daran hindert, am Ziel anzukommen. Und wenn man nur noch ein Auge hat, dann kann man nicht mehr so ganz als gesund gelten. Also nicht mehr hundertprozentig zumindest. Alle Eltern von euch, die ja, sicherlich dann auch mal irgendwann schwanger waren, zumindest die Frauen, die haben sicherlich diesen Satz schon gehört: Ach, Hauptsache, es ist gesund. Also das Kind ist damit gemeint. Ich selber habe das auch schon gesagt, mir ist ganz egal, was wir für ein Kind kriegen, Hauptsache, der Kerl ist gesund. Ja. Ja, und sicherlich wünschen wir uns auch gesunde Kinder, das ist ganz klar. Und das wünschen wir auch den schwangeren Frauen. Wir wünschen keiner Frau ein krankes oder behindertes Kind. Und trotzdem müssen wir uns fragen, ist das wirklich die Hauptsache? Ist es die Hauptsache, dass das Kind gesund zur Welt kommt? Und ich würde sagen, nein, das ist es nicht. Das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass unsere Kinder mal ganz früh eine Entscheidung für Jesus treffen, dass sie ihn wirklich lieben und ihr Leben für ihn leben. Und dieser Satz, Hauptsache gesund, der ist sicherlich gut gemeint. Aber wenn wir diesen Gedanken, der dahinter steckt, mal konsequent weiterdenken, dann müssen wir uns irgendwann die Frage stellen, also wenn die Hauptsache im Leben Gesundheit ist, was ist denn dann, wenn ich nicht gesund bin? Ist dann mein Leben vielleicht weniger wert? Ist mein Leben dann minderwertig oder vielleicht sogar gar nicht mehr lebenswert? Vielen Dank. Also was ist, wenn ich nicht gesund bin? Ist mein Leben dann minderwertig, nicht lebenswert oder, wie es im Dritten Reich hieß, lebensunwertes Leben vielleicht sogar? Und ihr merkt schon, dieser eigentlich gut gemeinte Spruch, der ist, wenn man ihn konsequent weiterdenkt, letztlich zutiefst lebensfeindlich. Weil damit sagen wir eigentlich, Menschen, die nicht gesund sind, die haben die Hauptsache im Leben nicht. Und in unserer Gesellschaft ist dieses Denken gang und gäbe. Jung, schön und gesund, das sind so die Ideale unserer Gesellschaft. Wenn man eins von diesen drei Idealen nicht mehr hat, dann ist man so ein bisschen Mensch zweiter Klasse. Das würde man natürlich nicht direkt so ausdrücken, aber wenn man sich in unserer Gesellschaft umschaut, dann fällt es irgendwie schon auf. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, ich habe es noch nie gesehen, ein Model, das im Rollstuhl sitzt, habe ich noch nie gesehen. Oder wenn wir uns fragen, welche Menschen werden denn für Werbespots gebucht? Also das sind nicht die alten, verhutzelten Omas auf den großen Plakaten zu sehen, sondern junge, hübsche Menschen normalerweise. Gut, früher, als ich noch öfter Fernsehen geschaut habe, da gab es diese Granufink-Werbung bei Blasenschwäche, Granufink. Das war ein Mann, der war dann doch schon etwas älter, nicht mehr ganz so jung und hübsch, aber so leicht angegraut und trotzdem noch ein adretter Mann. Es war nicht irgendjemand, der bettlägerig auf seinem Pflegebett liegt und schon Dekubitus irgendwo hat, sondern das war immer noch ein ansehnlicher Mann. Und wenn wir uns fragen, wie viele Kinder werden denn jedes Jahr abgetrieben, einfach deswegen, weil man die Vermutung hat, sie könnten behindert sein. Wenn ihr weiterdenkt, dann fallen euch vielleicht noch mehr Beispiele ein in unserer Gesellschaft, wo dieses Jung, Schön, Hübsch-Denken drinsteckt, dieses Hauptsache gesund. Und da führt es irgendwo hin, in so eine total lebensfeindliche Einstellung. Und als Christen sind wir da eben in der Verantwortung, uns davon abzugrenzen. Wir wissen, dass die ewige Jugend oder auch ewige Gesundheit, das sind Illusionen. Wir werden nicht ewig jung bleiben und auch nicht ewig gesund bleiben. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass das ewige Leben eine Realität ist. Das wissen wir grundsätzlich mal. Aber die Frage ist, setzen wir dieses Wissen in unserem Leben auch um? Wie viel Geld geben wir aus für Anti-Aging-Cremes, für Fitnessstudio, für eine Sportausrüstung, für, was weiß ich, Eiweiß-Shakes oder für die neue, ganz besonders tolle Diät oder Ernährungsumstellung? Und wie viel Geld geben wir aus, damit Menschen das Evangelium hören, dass Menschen erreicht werden mit Gottes Wort? Wie viel Zeit investieren wir, um joggen zu gehen, um Bauchbeine-Po-Übungen zu machen, um uns zu schminken oder unseren Bizeps zu vergrößern? Und wie viel Zeit investieren wir in die Beziehung zu Jesus? Was ist deine Hauptsache? Können wir nochmal aufschlagen, Matthäus 9, die Verse 2 bis 7. Matthäus 9, 2 bis 7. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Und hier sehen wir, um was es Jesus eigentlich ging. Da kommt ein Gelähmter, der wird hergetragen, der kann nicht laufen, und Jesus sagt zu ihm: Sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Und er liegt noch genauso gelähmt auf seiner Liegematte wie davor. Jesus hat eine ganz andere Sicht als wir. Er sieht nicht das, was vor Augen ist, was wir Menschen direkt sehen, sondern er sieht viel, viel, viel tiefer. Und diese Sündenvergebung, die er ihm hier ausspricht, diesem Mann, das ist eigentlich das viel größere Wunder als die körperliche Heilung. Sagen kann man es leichter: Deine Sünden sind dir vergeben. Aber dass es wirklich geschah, das ist das große Wunder dabei, dass diesem Mann wirklich seine Sünden vergeben wurden. Und das ist viel wichtiger als diese körperliche Heilung, die dann danach noch folgt, die Jesus eigentlich nur deswegen anhängt, um das den Pharisäern zu zeigen: Seht mal, ich darf das sagen, weil ich kann auch ihn wieder körperlich wiederherstellen. Ich glaube, wir müssen uns auch darum bemühen, diese Sicht wirklich zu haben, dass wir mehr Wert auf den inneren Menschen legen als auf den äußeren, als auf den Körper, dass wir uns mehr um unsere Seele bemühen als darum, dass wir top geschminkt sind oder super gestylt oder einen tollen Körper haben. Und sicherlich sind wir als Christen auch dazu aufgefordert, unseren Körper ordentlich zu behandeln. Es gab auch Strömungen in der Christenheit, die dann alles Äußere total vernachlässigt haben. Das ist auch nicht richtig, weil immerhin ist unser Körper ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Also wir dürfen ihn schon gut und pfleglich behandeln. Also gesunde Ernährung und Körperhygiene und genügend Bewegung, das ist keine Sünde, sondern das ist gut und richtig. Aber es sollte eben doch nicht zur Hauptsache werden. Für was investierst du deine Zeit und dein Geld? Heute Nachmittag wäre jetzt Zeit, um darüber nachzudenken, vielleicht auch heute Abend: Was ist deine Hauptsache? Und denk nicht nur darüber nach, für was dein Geld und deine Zeit einsetzt, sondern auch darüber, worum deine Gedanken kreisen. Was beschäftigt dich wirklich im Innersten? Ist es irgendwas Äußerliches, irgendwas Nichtiges, oder ist es wirklich die Beziehung zu Jesus? Das war der erste Punkt. Hauptsache gesund. Jetzt leben um jeden Preis. Wir leben ja in einer Zeit, in der medizinisch sehr viel möglich ist. Durch die Intensivmedizin, da können Menschen, die früher mit Sicherheit gestorben wären, am Leben erhalten werden und auch wieder ganz gesund werden. Und das ist was absolut Gutes, wofür wir Gott danken können. Er hat uns den Verstand gegeben, den Ärzten den Verstand gegeben, um Menschen wirklich zu retten und das Leben zu erhalten. Das ist gut und wirklich was, wofür wir dankbar sein können. Und dieser medizinische Fortschritt, der auf der einen Seite so viel Segen bringt, hat aber auch seine Schattenseiten. Als Menschen, da hängen wir grundsätzlich sehr an unserem Leben. Es ist uns sogar dann noch wichtig, auch wenn eine schwere Krankheit unser Leben trifft und man von äußerlich sagt, das ist ja nur noch so ein Dahinvegetieren teilweise bei Menschen, und trotzdem hängen die Menschen an ihrem Leben, auch wenn sie noch so schwer getroffen sind mit einer Krankheit. Wir klammern uns an unser Leben und wir hoffen, dass es weitergeht. Und mittlerweile gibt es dann auch schon die Möglichkeit, weiterzuleben, wenn sogar eines unserer Organe sagt: Ich mache nicht mehr mit. Und zwar dann, wenn man für dieses kaputte Organ oder dieses zerstörte Organ, auf welche Art auch immer, ein Spenderorgan bekommt. Und damit sind wir jetzt bei diesem Thema Organspende. Ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt ansprechen soll, aber ich denke, es ist doch ein Thema immer wieder auch, ich habe es in der Bibelstudie zum Beispiel gemerkt, wo sich Leute fragen, was ist denn richtig bei diesem Thema Organspende? Wie verhalte ich mich denn als Christ? Und deswegen versuche ich da eine kurze Antwort drauf zu geben. Wenn ich jetzt von Organspende rede, dann meine ich nicht die Sache, dass jetzt zum Beispiel ein Vater für seinen Sohn eine Niere spendet, also dass ein lebender Mensch sich eine Niere entnehmen lässt, damit sein Kind weiterleben kann, weil das eine kaputte Niere hat. Also ich rede nicht von Lebensspenden, sondern ich rede davon, wenn jemand als hirntot erklärt wird, dass ihm dann Organe entnommen werden, die dann jemand anderem eingepflanzt werden. Um das geht's heute Morgen. Und das ist dann die Frage, wie verhalte ich mich denn als Christ? Ist es vielleicht sogar ein Gebot der Nächstenliebe, seine Organe zu spenden, damit ein anderer weiterleben kann? Oder ist es ein Eingriff ins Leben, der uns gar nicht zusteht? Um diese Thematik zu verstehen, da muss man ein bisschen weiter ausholen und ich zitiere euch einfach, was aus dem Stern von 1995, Stern, diese Zeitschrift kennt ihr vielleicht, Zitat von 1995. Der Mensch stirbt ohne umfassende Gewalteinwirkung nicht schlagartig, sondern in mehreren Phasen. Also bei einem Autounfall, da stirbt ein Mensch schlagartig zum Beispiel, weil sein Genick bricht, oder wenn jemand erschossen wird, dann stirbt er auch schlagartig, weil sein Herz dann nicht mehr weiterpumpt. Das ist jetzt hier nicht gemeint, das ist diese umfassende Gewalteinwirkung. Aber normalerweise, ein natürlicher Tod, der läuft in mehreren Phasen ab. Stets ist es das Ende eines einzelnen Organs, dessen Versagen nach und nach die anderen zur Aufgabe zwingt. Nur, heute lässt sich fast jedes Körperteil, zumindest zeitweise, durch Apparate ersetzen. Bis zum endgültigen Stillstand des Blutkreislaufes gilt der Mensch als lebend. Mit einer Ausnahme. Bei irreversiblem Ausfall der gesamten Hirnfunktion gilt der Mensch als tot, selbst wenn Beatmungsmaschinen den restlichen Organismus am Leben halten. So hat es 1982 die Bundesärztekammer festgelegt. Diese Definition ermöglicht die Entnahme von bis zuletzt durchbluteten Organen bei Toten. Und schon bei diesem Zitat, da merkt man, irgendwie reibt sich da was. Das passt nicht so ganz mit unserem Gefühl zusammen. Wie können denn bei Toten Organe bis zuletzt durchblutet sein? Da widerspricht sich irgendwie was, das merkt man schon. Aber das ist eben diese Definition vom Hirntod, irreversibler, also unumkehrbarer Ausfall der gesamten Hirnfunktion. Und es ist tatsächlich so, bei einem wirklich Hirntoden, da folgt der Gesamttod unweigerlich nach, wenn man das überhaupt unterscheiden kann. Also ich benutze jetzt mal diese zwei Begriffe, Hirntod und dann Gesamttod. Aber ich möchte noch ein anderes Zitat vorlesen von einem Hirnforscher, Professor Dr. Gerhard Roth heißt er. Das Gehirn darf nicht als Obersteuerorgan und als ganzmachendes Organ mystifiziert werden, das sage ich ganz ausdrücklich als Hirnforscher. Ebenso darf die Tatsache, dass der Hirntod den Gesamttod unweigerlich nach sich zieht, nicht als Besonderheit des Gehirns bewertet werden. Das Versagen der Nieren führt genauso unweigerlich zum Tod eines Menschen wie der Ausfall des Hirnstamms, sofern man nicht ihre Funktion ersetzt hat. Also, es käme jetzt niemand auf die Idee, bei einem Menschen, der Nierenversagen hat, dessen Nieren einfach nicht mehr funktionieren, den als Nierentod zu bezeichnen und dann zu sagen, so, jetzt bist du Nierentod, jetzt können wir dich aufschneiden, noch deine Leber rausholen, dein Herz und es jemand anderem geben. Auf die Idee kommt man nicht. Und so wie ich jetzt diese ganze Sache verstehe mit meinem wirklich begrenzten Fachwissen im medizinischen Bereich, da müsste man von diesen Hirntoden eigentlich, müssen wir diese Hirntoden eigentlich anders bezeichnen, und zwar vielleicht Menschen mit Gehirnversagen, deren Gehirn vielleicht auch nur vorübergehend nicht funktioniert. Und wenn dieses Gehirn versagt hat, dann ist das Leben von diesem Menschen eigentlich nicht mehr zu retten. Dann geht er unweigerlich dem Tod entgegen, aber er ist noch nicht tot. Also er ist nicht tot, sondern er ist im Sterben begriffen, aber noch nicht tot. Und das Herz-Kreislauf-System, das wird bei, und das, die Atmung, die wird bei den sogenannten Hirntoten künstlich aufrechterhalten. Es ist aber so, dass Frauen zum Beispiel mit der Diagnose Hirntod, die haben noch gesunde Kinder zur Welt gebracht. Die wurden künstlich am Leben erhalten und konnten ihre Schwangerschaft noch austragen, haben gesunde Kinder zur Welt gebracht. Dann wurde auch in Studien festgestellt, dass bei sogenannten Hirntoten im Blut noch ganz normale Konzentrationen von Hormonen da waren, die eigentlich nur im Hirn produziert werden. Und vorher haben wir gesagt, Hirntod bedeutet, dass das Hirn komplett und unumkehrbar ausgefallen ist. Aber wenn ich jetzt noch Hormone im Blut finde, die eigentlich nur im Gehirn produziert werden, dann kann das Hirn ja gar nicht komplett ausgefallen sein. Und es ist sowieso schwierig zu sagen, das Hirn ist komplett ausgefallen, weil man gar nicht alle Hirnfunktionen kennt. Und man kann die auch gar nicht alle nachweisen. Ja, und dann noch dieses Wort irreversibel oder unumkehrbar. Das ist keine Diagnose, sondern eigentlich eine Prognose, wenn man es genau nimmt. Also keine Feststellung, sondern eine Vorhersage. Genauso wie ich sagen kann, jetzt regnet es gerade nicht und es wird heute den ganzen Tag nicht regnen. Ich kann sagen, jetzt regnet es nicht, das ist die Diagnose. Und die Prognose wäre dann, es regnet den ganzen Tag nicht. Aber das kann ich letztlich nicht wissen. Ich kann nicht wissen, ob es heute Abend vielleicht doch regnet. Und genauso ist diese Unumkehrbarkeit vom Ausfall des Gehirns ist auch eine Prognose eigentlich. Ich kann es nicht hundertprozentig wissen, ob dieses Gehirn nicht einfach gerade so eine Art Not ausgedrückt hat und später sich wieder hochfährt, wenn vielleicht der Schädelinnendruck sinkt oder irgendwas. Und dann gibt es auch noch, ich habe mich ja einigermaßen mit dem Thema beschäftigt, da gibt es haufenweise noch andere Aussagen und Beobachtungen, die an diesem Konzept Hirntod wirklich zweifeln lassen. Ich habe dazu unter anderem dieses Buch hier gelesen, Organspende und Transplantation von Thomas Brust. Er ist ein gläubiger Christ und hat 25 Jahre lang als Chirurg in einem Kreiskrankenhaus gearbeitet. Und er hat das Buch sehr, sehr gut geschrieben. Ist interessant zu lesen, leicht zu lesen. Innerhalb von 2 Stunden hat man sicherlich durch und weiß danach deutlich mehr. Ja, und wenn ihr das ausleihen wollt, dürft ihr euch an Thomas Schubauer wenden. Von dem habe ich es nämlich auch ausgeliehen. Ich hoffe, er hat nichts dagegen. Oder ihr könnt es oben bei der Waltraud im Büchertisch kaufen. Da gibt es das auch. Ja, dann habe ich noch von einem befreundeten Prediger, der sich einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, einige Unterlagen bekommen und wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne auch von mir wieder ausleihen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, weil es ein ziemlich breites Thema ist, das man nicht einfach so kurz abhandeln kann. Ich möchte euch trotzdem noch 4 Punkte oder vielleicht auch 5 nennen, wie ich jetzt zurzeit zu diesem Thema Organspende stehe und was da mein Standpunkt ist, aber ich bitte euch wirklich, macht euch da selber ein Bild nochmal drüber. Also ich bin gegen die Organspende, wenn diese Organe von sogenannten hirntoten Menschen stammen und deswegen habe ich in dem Organspendeausweis, den jeder von euch irgendwann zugeschickt bekommt von der Krankenkasse, da habe ich angekreuzt, nein, ich widerspreche der Entnahme von Organen und Geweben zur Transplantation. Das heißt natürlich für mich aber auch, dass ich so konsequent sein muss, wenn ich mal in die Lage komme, dass ich eine neue Niere bräuchte oder ein neues Herz oder irgendwas, dass ich eine Aussage, also ich nehme kein Organ von dem Hirntoten. Das wäre dann durch die andere Richtung, wo man dann auch konsequent sein muss. Ja, also ich bin dagegen, weil es mindestens 4 Gebote gibt, die durch das Thema Organspende berührt werden. Zum einen mal, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. In den USA, da darf man die Organentnahme Tötung nennen. Und es gibt auch wirklich Diskussionen im medizinischen Bereich, dass man bei der Organentnahme von gerechtfertigter Tötung redet. Nicht unbedingt, dass man den Hirntod diagnostizieren muss, sondern sagt, es ist gerechtfertigt, diesen Menschen, der im Sterben begriffen ist, zu töten, seine Organe zu nehmen, damit jemand anderes weiterleben kann. Also dieses Gebot wird auf jeden Fall berührt hier. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Transplantationsmediziner Mörder sind oder ja, die meinen das sicherlich sehr gut und die haben da, machen das mit einem guten Gewissen und sicherlich ist es für viele Leute ein großer Segen schon gewesen, dass sie weiterleben konnten mit dem Spenderorgan. Trotzdem sage ich da, als Christ muss ich sagen, das geht eine Nummer zu weit hier. Dann das nächste Gebot wäre, du sollst nicht stehlen, weil dem Sterbenden werden seine Organe weggenommen. In Deutschland muss man zugestimmt haben, entweder als Spender oder als Angehöriger, dass man die Organe entnehmen darf. Aber in anderen Ländern, gar nicht weit weg, Österreich, wenn da jemand nicht zu seinen Lebzeiten widersprochen hat, dass ihm Organe entnommen werden, dann gilt er als potenzieller Organspender. Und wenn der Hirntod festgestellt wird, dann werden ihm auch die Organe entnommen. Dann wäre das nächste Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Und wir haben vorher schon gesehen, dass dieses Wort Hirntod an sich was Falsches suggeriert. Also wirklich den Tod, obwohl wir es eigentlich mit einem Sterbenden zu tun haben. Oder eine andere gängige Lüge, die wir immer wieder lesen im Internet oder auch in Zeitungen, ähnlich wie die ich jetzt vorlese. Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 1000 Menschen, weil es für sie kein geeignetes Spenderorgan gibt. Also sie sterben, weil es kein Spenderorgan gibt und das ist eine Lüge, weil niemand stirbt an Organmangel, sondern die Leute sterben einer schweren Krankheit, die zu einem Organversagen bei ihnen geführt hat, aber sie sterben nicht daran, dass es nicht genügend Spender gibt. Dann noch das vierte, nochmal ein Gebot, das hier angeschnitten wird, du sollst nicht begehren. Es kann bei diesen potenziellen Organempfängern so ein Anspruchsdenken sich entwickeln. Also die Organe, die werden nachgefragt, die bekommen einen gewissen Warencharakter, die werden knapp. Und man wartet dann als potenzieller Empfänger eigentlich auf das Unglück von dem anderen. Da lese ich euch nochmal ein Zitat vor, das stand ursprünglich in dem Magazin der Süddeutschen Zeitung von 2008. Eine Reportage über einen schwer herzkranken Mann, der 3,5 Monate in einem winzigen Krankenhauszimmer auf den Tod eines anderen Menschen wartete und auf dessen Herz, berichtet vom Krankenhaushumor. Es regnet, das ist schlecht. Bei Regen fahren keine Motorradfahrer. Wenn sie nicht fahren, verunglücken sie nicht. Also es wird uns hier als Krankenhaushumor verkauft und das muss man schon einen sehr schwarzen Humor haben, um das noch witzig zu finden. Aber es ist eigentlich nichts anderes als ein Verstoß gegen dieses Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Niere, Herz, Lunge, noch alles, was dein Nächster hat. Und dann hängt da noch viel mehr dran. Also an Transplantationen wird viel Geld verdient, da hängen Ärztekarrieren dran. Die Ärzte bekommen natürlich auch Geld, ist ja auch gerechtfertigt, dass sie Geld bekommen. Denn die Pharmaindustrie verdient sehr viel Geld an dieser Sache, weil diese Menschen, die Organe von anderen bekommen, müssen Medikamente nehmen, damit der eigene Körper diese Organe nicht abstößt. Weil der Körper merkt, da ist was Fremdes in mir und dann muss man dieses Immunsystem vom Körper unterdrücken, dass der nicht sagt, nee, diese Niere, die nehme ich gar nicht an, gegen die kämpfe ich. Und durch diese Medikamente, da wird sehr viel Geld verdient in der Pharmaindustrie. Und dann geht auch noch der Bezug zur Wirklichkeit irgendwo verloren. Zum Beispiel als in Italien die Helmpflicht eingeführt werden sollte, ich denke für Motorradfahrer oder Rollerfahrer, da waren es die Transplantationsmediziner, die dagegen protestiert haben. Weil sie gesagt haben, dann kriegt man natürlich weniger Organe. Und ich weiß noch, wie ich mal zu meinem Hausarzt kam, damals bin ich Motorrad gefahren, hatte den Helm dabei und die Motorradhose an, hat er mich so begrüßt, ach, näher mein Gott zu dir, ein zukünftiger Nierenspender. Also da wusste ich dann auch, wie es aussieht. Und ja, das hat mich schon hier aber auch getroffen, dass da gerade die Transplantationsmediziner, also Ärzte, die eigentlich Leben erhalten sollen, die sind dagegen, dass der Helm eingeführt wird für die Motorradfahrer, weil sie dann weniger Nieren oder Herzen oder Lebern bekommen. Und wir wünschen natürlich kranken Menschen, wir wünschen ihnen Gesundheit, wir wünschen ihnen, dass es ihnen gut geht. Und das ist auch ein berechtigter Wunsch, auch von diesen Menschen. Aber ich glaube, dass dieser Wunsch dort seine Grenzen haben muss, wo in das Leben eines anderen eingegriffen wird. Also normalerweise hat man so eine Beziehung Arzt-Patient und der Arzt hilft dem Patienten. Und in diese Beziehung tritt dann noch ein Dritter mit ein. Und dieser Dritte, der muss auf jeden Fall sterben, weil dem werden dann die Organe entnommen, damit der Patient geheilt werden kann. Ja, das ist dieses Dilemma, in dem man da steckt. Uns als Christen wünsche ich, dass wir nicht so sehr auf dieser Erde verwurzelt sind, dass wir uns nicht auf Biegen und Brechen an dieses vergängliche Leben klammern, sondern dass wir die Ewigkeit als Perspektive haben. Dass wir nicht um jeden Preis auf dieser Erde am Leben bleiben wollen, sondern dass wir was dran setzen, in den Himmel zu kommen, dass wir uns auf unsere ewige Hoffnung wirklich besinnen und mit dieser Perspektive leben. Als Christen, da haben wir eine bessere Transplantation bekommen, als sie irgendein Arzt auf der ganzen Welt durchführen könnte. Und zwar eine Herztransplantation nach Hesekiel 36, Vers 26. Da steht, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und die wichtigste Frage in unserem Leben und in deinem Leben überhaupt ist, hast du diese Transplantation schon gehabt? Hast du Jesus in deinem Herzen? Amen.